SWR 2 Zeitgenossen.
Erika Fischer, Österreicherin, 1943 ist sie in Großbritannien geboren. Dort im Exil der Eltern, die vor den Nazis aus Wien fliehen mussten. In den 70er Jahren war sie Feministin der ersten Stunde in Österreich, dann Schriftstellerin und Verfasserin des Weltbestsellers Aimé und Jaguar, der Geschichte einer verbotenen Frauenliebe in der NS-Zeit. Heute kämpft Erika Fischer gegen Diskriminierung und Rassismus. Und Frau Fischer, Sie sind in gewisser Weise, darf ich das so sagen, Elder Stateswoman in Sachen Feminismus, die von sich sagt, man kann sich nicht ein ganzes Leben lang empören. Herzlich willkommen bei SWR 2, Erika Fischer.
Guten Tag, Herr Patsch.
Spät lieben gelernt heißt Ihre Autobiografie, die gerade erschienen ist, Frau Fischer, kurz vor Ihrem 80. Geburtstag. Es ist offenbar dann doch kein Klischee, dass man mit 80 sein Leben aufschreibt. Warum war es Ihnen ein Anliegen?
Also ich muss zugeben, dass ich aus purer Langeweile während des Covid-Lockdowns angefangen habe, über mich zu schreiben. Das ist ja immer am einfachsten, über sich selbst zu schreiben. Und nachdem ich einige Kapitel geschrieben hatte, dachte ich, das ist jetzt gar nicht so uninteressant und habe das mal an den Verlag geschickt und der Verlag fand das auch interessant und so kam das Buch zustande. Mhm.
Ihr Blick zurück auf fast 80 Jahre beginnt so, Zitat, mir wurde bewusst, dass mein Leben knapp vor Ende des Zweiten Weltkriegs begonnen, geeignet ist, in der Kapsel meiner unbedeutenden Person die großen Themen des 20. Jahrhunderts zu illustrieren. Frau Fischer, schon mal ins Grobe gesprochen, welche Themen waren und sind das für Sie?
Also das ist das Exil meiner Eltern, das erfolgen musste, weil meine Mutter Jüdin war, also die Verfolgung der Juden und der Holocaust. Das ist dann später die Situation der zweiten Generation, die irgendwie verloren in der Welt herumsegelte. Und noch später ist es dann der Feminismus, wo ich eben eine sehr aktive Rolle gespielt habe und wo ich mich selbst auch ungeheuer verändert habe innerhalb kürzester Zeit.
Frau Fischer, Sie haben ja unverkennbar den Wiener Dialekt, sind aber, wir hatten es davon, in England geboren. Dorthin sind Ihre Eltern 1938 aus dem nationalsozialistischen Österreich emigriert. Wie kam es dazu damals eigentlich?
Naja, die mussten weg. Mein Vater war ein linker Sozialist, also auch der war von den Nazis nicht besonders gern gesehen. Und meine Mutter war Jüdin aus Polen, aus Warschau, hat in Wien studiert und in Wien dann meinen Vater kennengelernt. Und spätestens nach dem März 1938, also nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland, musste sie weg. Und das war gar nicht so einfach und schließlich ist sie dann in England gelandet.
Und dort sind auch Sie dann zur Welt gekommen, haben dort Ihre ersten 5 Lebensjahre verbracht, Ihrem Traumland. Welche Erinnerungen haben Sie? Welche sind heute für Sie wichtig?
Also meine romantische Verklärung von Großbritannien habe ich wahrscheinlich von meiner Mutter übernommen, die sehr glücklich war in England. Sie hat 10 Jahre dort gelebt, sie hat in einer Fabrik gearbeitet und davor als Hausangestellte, was nicht immer so angenehm war. Und dann hat sie dann dieses erste Kind bekommen und eine Familie gegründet mit meinem Vater, der ihr nachgereist ist nach England. Ich selbst habe jetzt gar nicht so viele Erinnerungen an England, weil ich bin mit 5 Jahren nach Wien gekommen und wir haben keine Verwandten oder Freunde in England, aber meine Mutter hat mir immer diese Liebe zu England und zu Großbritannien vermittelt. Ich meine, wenn ich mir jetzt Großbritannien anschaue, ist das alles nicht so toll, aber dieses Gefühl, ich denke, das kriegt man nicht mehr weg. Ja, das ist einfach in mir drinnen. Und manche Dinge, wie also der englische Tee mit Milch und die Orangenmarmelade und sogar Baked Beans, das sind einfach Dinge, die mich sofort an meine Kindheit erinnern.
Sie haben es ja eben auch gesagt, Ihre Eltern haben sich in England sehr wohl gefühlt. Aber trotzdem ist Ihre Familie dann 1948 nach Wien zurückgekehrt, in die Stadt, an die Ihre Eltern wahrlich keine gute Erinnerung gehabt haben. Warum kam dieser Entschluss zusammen? Sie waren 5, Ihr Bruder war da auch schon auf der Welt, 2 Jahre alt.
Ja, also meine Mutter wollte nicht zurückkommen, keineswegs. Sie hat sich in England wirklich sehr wohl gefühlt. Aber mein Vater war eben Österreicher und Wiener. Und die Wiener hängen wirklich sehr an ihrer Stadt, das weiß man ja so allgemein. Und außerdem hatte er sowohl einen Vater wie 2 Brüder in Wien. Bis sie dann schließlich angekommen sind in Österreich, war der Vater gestorben, aber die beiden Brüder waren da. Und mein Vater hatte auch das Versprechen, in seinen alten Job als Beamter bei den Wiener Verkehrsbetrieben wieder einsteigen zu können. Und man hat ihm auch versprochen, die Jahre des Exils auf seine Pension anzurechnen. Und mein Vater war einer, der sehr an Sicherheit interessiert war und das war halt Grund genug. Aber wenn er jetzt noch leben würde, würde ich ihn wirklich fragen, warum er meiner Mutter das angetan hat. Mhm. Weil für meine Mutter war die Rückkehr nach Wien eine Katastrophe, weil sie hat ja 1938 und den Antisemitismus der Bevölkerung miterlebt und sie wollte nicht nach Wien zurückkehren.
Eine Katastrophe für die Mutter und das, was sie über die Familie, über die Entwicklung in der Familie nach 1948 schreiben, klingt nicht gut. Eine verbitterte, eine erkaltete Mutter, ein zunehmend zurückgezogener Vater, dann eben Sie und Ihr Bruder. Wie hat die junge Erika, wie haben Sie diese Jahre erlebt?
Ja, also ich denke, meine Eltern haben sich auseinandergelebt. Mein Vater hatte seine Verwandtschaft und mein Vater hatte seinen Job und seine Bürokollegen und vielleicht auch so manche Amour, Pantscherl, wie man auf Wienerisch sagt. Und meine Mutter war einsam. Sie hatte ein paar Freunde, die so wie sie aus der Emigration zurückgekommen sind. Aber es hat sich dann auch irgendwie verloren. Die sind auch gestorben. Und sie hatte niemanden. Und sie hat im ersten Jahr in Wien mit niemanden gesprochen, weil sie in jedem zu Recht einen Nazi vermutet hat. Ja, und dann saß sie eben zu Hause mit ihren 2 Kindern. Sie hatte ja eine Berufsausbildung. Meine Mutter war ausgebildete Silberschmiedin und hat wunderschöne Schmuckstücke gemacht und war überhaupt nicht dazu geboren, Hausfrau und Mutter zu sein. Das musste sie aber jetzt sein und die Verhältnisse waren auch nach dem Krieg, kann man sich vorstellen, finanziell nicht so glücklich. Mein Vater hat nicht so viel verdient und wir waren halt irgendwie, mussten sehr bescheiden leben. Und ja, das hat sich natürlich auch auf die Kinder ausgewirkt. Mhm. Also ich bin zur Schule gegangen, ich habe ganz schnell Deutsch gelernt und war dann auch in Deutsch ganz schnell einer der Besten. Aber diese Sehnsucht nach England und dieses Ressentiment meiner Mutter gegenüber meinem Vater, dass er sie eben gezwungen hat, nach Österreich zurückzukehren, das hat sich auch auf mich übertragen, denn der Vater war ja meistens weg und ich war viel mit der Mutter zusammen und dadurch hat vieles, was sie emotional empfunden hat, ist dann auch auf mich und auf meinen Bruder übergegangen.
Sie haben 2007, also vor 15 Jahren, Ihre Familiengeschichte schon einmal aufgeschrieben. Damals blieb ein Satz besonders hängen, das Bekenntnis, nämlich, ich habe nie gelernt zu lieben. Ein eigentlich ja doch sehr trauriger Satz. Und die Kritik hat damals in diesem Buch vor allem eine Abrechnung gesehen mit ihrer Familie, insbesondere mit ihrer Mutter, nicht etwa mit ihrem Vater, der sie ja damals zur Rückkehr nach Wien gedrängt hat. Dieser Satz, ich habe nie gelernt zu lieben, dieser Satz hat mit der Erinnerung an jene Jahre nach dem Krieg in Wien zu tun, richtig?
Ja, also die Atmosphäre bei uns in der Familie war eher lieblos. Also ich habe eine vage Erinnerung an England, dass es da wärmer zuging, aber ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob ich das aus Fotos entnommen habe. Aber in Wien war sie eher lieblos und eben geprägt von dieser frustrierten Mutter, die aber auch nicht in der Lage war, ihren Kindern, wenn sie schon so einsam war, wenigstens ihren Kindern Liebe und Wärme zu geben. Und das gab es bei uns nicht.
Sie schreiben, Frau Fischer, Ihre Mutter eine schreckliche Person.
Habe ich das geschrieben? Mhm. Ja. Ja, das war sie wohl. Sie war frustriert, sie war verbittert und dann, darüber werden wir ja noch sprechen, hat sie meinem Bruder Schreckliches angetan. Mhm. Also ich war eine, die rebellischer war und ich habe mich einfach befreit. Ich bin zwar sehr lange zu Hause in der Familie gewesen, für heutige Verhältnisse absurd. Ich glaube, ich war 26 Jahre alt, als ich noch zu Hause gewohnt habe, aber dann habe ich mich befreit. Und befreit haben mich letztlich, obwohl ich ja dann Feministin wurde, haben mich letztlich die Männer, nicht? Also ich war ein hübsches Mädchen und war attraktiv für die Männer und so habe ich einen Weg gefunden, mich aus dieser Familie herauszuwinden.
Bevor wir darüber zu sprechen kommen, Sie haben eben Ihren Bruder angesprochen. Sie mit 26 sind regelrecht ausgebrochen, haben die Familie verlassen. Sie sind gegangen, Ihr Bruder ist geblieben mit fatalen Folgen. Ihr Bruder hat sich 1999 das Leben genommen und Sie, Frau Fischer, glauben zu wissen, warum er es tat.
Er ist geblieben und es war einerseits wahrscheinlich für ihn bequem, weil er hat sein ganzes Leben lang nie gearbeitet, nie Geld verdient und zu Hause alles bekommen, was er so gebraucht hat, um zu überleben. Aber natürlich ist das erfolgt aufgrund des Drucks meiner Mutter, die ihn nicht loslassen wollte. Also mein Vater hat sich relativ früh so eher absentiert aus der Familie und ist dann ja auch im Alter von Ende 60 gestorben und meine Mutter hat noch viele, viele Jahre weitergelebt und dann hatte sie eben nur ihren Sohn und diesen Sohn hat sie mit aller Macht an sich gebunden und meine verschiedenen Versuche, ihn loszulösen von der Mutter, also auch mit Vorschlägen, dass ich ihm eine Wohnung zur Verfügung stellen würde und einen Teil der Miete übernehmen würde, hat sie abgewiesen. Also sie hat mir einmal gesagt, ich zahle nur für ihn, wenn er bei mir lebt. Ja? Und das ist halt schon eine ziemliche Grausamkeit einer Mutter ihrem Sohn gegenüber, die auch klar, sie konnte klar erkennen, dass dieser Sohn nach ihrem Tod nicht weiterleben wird können.
In einem Interview mit Ihnen habe ich einen bemerkenswerten Satz gefunden. Zitat Erika Fischer, in meiner Familie war es ein großes Glück, weiblich aufzuwachsen. Das sagt ausgerechnet die Feministin, die spätere Feministin. Was meinen Sie mit diesem Satz?
Naja, wie gesagt, die Männer haben mich herausgezogen aus der Familie und nach den herkömmlichen Geschlechterrollenvorstellungen hätte mein Bruder, um sich zu entfernen von meiner Mutter, aktiv werden müssen gegenüber jungen Mädchen oder Frauen.
Dazu war er nicht in der Lage.
Und dazu war er nicht in der Lage. Obwohl er also gut ausgesehen hat, immer gut tiptop gekleidet war, also durchaus, wenn er gewollt hätte, hätte er sicher Frauen gefunden, die ihn attraktiv fanden. Und abgesehen davon war er also hochintelligent, gebildet und interessant in jeglicher Hinsicht.
SWR 2, Sie hören die Sendung Zeitgenossen, heute zu Gast Erika Fischer, Frauenrechtlerin, Publizistin und Feministin der ersten Stunde in Österreich, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Reden wir, Frau Fischer, über dieses Kapitel in Ihrem Leben. Wie kamen Sie eigentlich damals mit der Frauenbewegung in Kontakt und wann haben Sie das Thema für sich entdeckt?
Also ich war immer sehr unglücklich. Als Teenager war ich einsam, unglücklich, unzufrieden mit mir, hatte ein paar Freundinnen in der Schule, aber keinen Freund weit und breit, hatte einen Mangel an Liebe, habe immer mich gesehnt nach Liebe. Ja, und dann kam ich über, 1968 hatte ich dann schon einen Freund, über diesen Freund kam ich in eine Gruppe, die sich mit der Emanzipation der Frau, wie das damals hieß, beschäftigte. Und schlagartig wurde mir bewusst, dass all, was ich damals gedacht habe, ja, dass all mein Elend und all meine Einsamkeit auf das Patriarchat zurückzuführen ist. Und das hat mich unglaublich beflügelt. Da habe ich innerhalb kürzester Zeit habe ich meine Persönlichkeit geändert, habe angefangen, öffentlich zu sprechen, habe an Podiumsdiskussionen teilgenommen, und je mehr ich angegriffen wurde, desto besser und aggressiver und wurde ich. Und es hat mir auch Spaß gemacht, ja. Und so hat mich also der Feminismus praktisch gerettet. Und viel später habe ich erst dann begriffen, dass es eben nicht nur das Patriarchat war, das mich so unglücklich gemacht hat.
Genau darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Heute sagen Sie, und das deuten Sie auch in Ihrem neuen Buch an, Ihr Engagement damals in diesen Jahren, das war nicht nur Emanzipation eben von der patriarchalen Gesellschaft, sondern genauso von der eigenen Familie. Allerdings war es eben nicht der Vater, sondern die Mutter, mit der sie die großen Probleme hatten. Das heißt, nicht die patriarchalische Familie oder Gesellschaft hat sie zur Feministin gemacht, sondern überspitzt formuliert ihre Mutter.
Das ist eine schwierige Frage, aber natürlich gibt es zwischen Müttern und Töchtern immer Konflikte. Aber meine Mutter war natürlich auch so unglücklich aufgrund der patriarchalen Familie. Also mein Vater wollte nicht, dass sie arbeitet. Mein Vater hat sie mehr oder weniger gezwungen, aus England nach Österreich zu kommen. Also wir haben durchaus eine patriarchale Familie gelebt, und mein Vater war auch derjenige, der dann von meiner Mutter beauftragt wurde, meinen Bruder zu bestrafen, wenn er irgendetwas angestellt hatte. Also unsere Familie war nicht so viel anders wie viele andere Familien zu dieser Zeit.
Sie haben Dolmetscherin studiert, relativ lange, viele Jahre, eben weil Ihr Thema ein anderes war, die Unabhängigkeit der Frau. 1972 haben Sie die Aktion Unabhängige Frauen gegründet. Ich glaube, mit eigener Zeitschrift, mitgegründet, mit eigener Zeitschrift und dann auch eigener Buchhandlung, glaube ich. Sie beschreiben das ja sehr schön, wie es damals zuging, ne? In den Kreisen. Frauen in ihrer Gruppe mussten Hosen tragen. Das Wir, schreiben Sie, war übermächtig. Es schloss jede Differenzierung und Individualität aus. Was wollten Sie damals eigentlich erreichen?
Also das mit der Hose, das war allerdings noch eine gemischte Gruppe, und das war das Diktat der Männer, dass wir Hosen tragen mussten.
Ach, so war das.
So war das, ja. Und dann haben wir uns ja von den Männern emanzipiert und haben die sogenannte autonome Frauenbewegung, wie das damals hieß, gegründet. Also ich habe einfach durch Lektüre Schritt für Schritt begriffen, wie unsere Gesellschaft konstruiert wird, und dass in dieser Gesellschaft die Männer, also nicht alle, aber viele, sozusagen die Macht haben, damals vor allem noch viel, vielleicht noch viel mehr als heute, und die Macht haben zu bestimmen, wie wir leben, ja, wie wir berufstätig sind, wie wir auszusehen haben, wie wir zu lieben haben. Und das ging mir, und nicht nur mir, total gegen den Strich. Und das wollte ich ändern. Aber ich glaube, ich war ja schon viel früher, in viel jüngeren Jahren, sensibilisiert für die Unterdrückung von gesellschaftlichen Gruppen. Ja, ich habe mich als Teenager, als Kind fast, habe ich mich engagiert zugunsten des kolonialen Befreiungskampfes der Kenianer gegen Großbritannien, ja, gegen die Kolonialmacht Großbritannien. Und die Frauenemanzipation und der Feminismus waren nur eine Fortsetzung dieses Engagements.
Gegen jede Form von Diskriminierung.
Das gegen haben Sie sozusagen. Jede Form von Diskriminierung. Mhm.
Frau Fischer, Sie haben selbst keine Kinder. Sie haben sich damals bewusst für die Kinderlosigkeit entschieden. Hatte diese Entscheidung eigentlich auch mit Ihrem Kampf für die Unabhängigkeit der Frau zu tun?
Das hatte verschiedene Gründe. Ich habe gesehen, dass meine Mutter eigentlich unglücklich war als Mutter. Und sie hat das auch immer öfters gesagt, dass sie die Kinder eigentlich nur bekommen hat, weil mein Vater das gewünscht hat. Ja, was nicht stimmte, weil ich aus ihrer Korrespondenz weiß, dass sie sehr wohl sich nach einem Kind gesehnt hat. Und dann, während meiner aktivistischen Zeit, da war ich dann so um die 30, also in einem Alter, wo Frauen normalerweise schon Kinder kriegen sollten, da hatte ich einfach keine Zeit dafür. Ich war so beschäftigt mit dieser Aufgabe, die in meinen Augen die ganze Welt verändern würde, dass ich wirklich mich nicht einengen wollte mit einem Kind. Aber ich gehe davon aus, dass mein Bedürfnis nicht so stark war, weil andere Freundinnen von mir, die auch sehr engagiert waren, haben sehr wohl ein Kind bekommen, weil sie es wollten. Und das war für mich kein großes Anliegen, aber ich hatte auch wirklich keinen einzigen, ich hatte zwar viele Liebhaber, aber keinen einzigen Mann, der mit mir eine Familie hätte gründen wollen.
Verstehe. Und trotzdem schreiben Sie in Ihrem Buch, die Frage gerade nach der Kinderlosigkeit bereitet Ihnen bis heute Unbehagen. Sie sind, schreiben Sie, Zitat, peinlich berührt. Dazu kommt eine unbestimmte Scham. Warum? Können Sie das erklären?
Ja, weil der Druck in unserer Gesellschaft auf Frauen, die Rolle der Mutter zu übernehmen, sehr stark ist. Also Frauen sollen schön sein, Frauen sollen Sexualobjekte sein und Frauen sollen mütterlich sein. Und man kann sich dem Druck dieser Gesellschaft, auch wenn man noch so klug ist und noch so tiefe Einsichten hat, nicht vollkommen entziehen. Aber diese Scham, die ist mir auch peinlich, ja. Also, weil ich eigentlich mich nicht dafür schäme, dass ich keine Kinder habe.
Was mich beim Lesen Ihres Buchs immer wieder ein bisschen irritiert hat, Sie schreiben da oft von einem zwiespältigen Verhältnis zum eigenen Körper, das Sie damals hatten, zu Ihrem Körper als Frau, zum Thema Schwangerschaft.
Ja, also der Druck, schön zu sein und perfekt zu sein, den habe ich wohl ziemlich internalisiert. Auch das hat mir meine Mutter vermittelt, die eine sehr, in ihrer Jugend eine sehr schöne und elegante Dame war. Und ich habe mich nie schön genug gefunden, auch weil ich zu wenig Liebe bekommen habe, zu wenig Bestätigung bekommen habe. Und ich glaube schon, dass ich ein schwieriges Verhältnis zu meinem weiblichen Körper habe. Ja. Und die Vorstellung, schwanger zu werden und unter Schmerzen und mit Blut ein Kind zu gebären, war mir unangenehm und ist mir immer noch unangenehm, wenn ich mir das vorstelle.
Sie hören SWR 2, die Sendung Zeitgenossen mit Gregor Papsch am Mikrofon und meinem heutigen Studiogast Erika Fischer, Feministin, Frauenrechtlerin, Schriftstellerin und Jüdin. Frau Fischer, Sie sind Jüdin, aber wenn ich das richtig sehe, haben jüdische Tradition, Kultur, Religion in Ihrer Familie eigentlich nie eine große Rolle gespielt. Erst Hitler hat mich zur Jüdin gemacht, hat Ihre Mutter gesagt. Was bedeutet Ihnen persönlich Ihre jüdische Abstammung? Fühlen Sie sich als Jüdin?
Ja. Aber das hat erst sehr spät begonnen. Ich denke, dass all meine Sensibilität für Diskriminierung und Verfolgung von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen etwas mit dem Jüdischsein zu tun hat und mit der Verfolgung meiner Mutter und ihrer Familie. Also ihre Schwester und ihr Bruder konnten nach Australien auswandern. Also da hat sie noch vergleichsweise eine große Familie sich erhalten, aber ihre Eltern wurden im Konzentrationslager Treblinka ermordet und meine Mutter hat nie über den Tod ihrer Eltern gesprochen. Aber ich glaube, dass das stumme Denken daran auch etwas beigetragen hat zu ihrer Verbitterung und ihrer Frustration. Und wir haben zu Hause kaum darüber gesprochen. Also ich wusste zwar, warum ich in England geboren wurde und dass meine Mutter flüchten musste, aber es gab keinerlei positive Bezüge zum Judentum und zum Jüdischsein. Mhm. Und erst als ich Ende der 80er Jahre nach Deutschland kam und später dann nach Berlin, konnte ich mich allein ohne meine Mutter damit auseinandersetzen und damit beschäftigen. Und ich habe begonnen, mich zu identifizieren mit diesem jüdischen Schicksal. Aber das hat nichts mit Religion zu tun, denn in meiner Familie und auch in der Familie meiner Mutter gab es keine positive Hinwendung zur Religion. Das war uninteressant für sie, sondern es ist ein Schicksal, ja. Ich teile dieses Schicksal mit Millionen anderer Juden und da ich mich nicht positiv auf Österreich zum Beispiel beziehen kann, ist das Judentum etwas, auf das ich mich beziehen kann. Und es gibt eben ganz großartige Schriftsteller und Wissenschaftler, die jüdisch sind. Und da freue ich mich, wenn ich erkenne, dass sie jüdisch waren, dann macht mir das Freude und ich identifiziere mich mit ihnen.
Ich glaube, Ende der 80er Jahre sind Sie nach Deutschland gekommen und in diese Zeit, also der Auseinandersetzung auch mit der eigenen jüdischen Herkunft, fiel ja auch Ihr Entschluss zu Ihrem bekannten Buch Emmy und Jaguar, also die Geschichte einer Liebe zwischen zwei Frauen im Nationalsozialismus. Eine von ihnen ist Jüdin, sie wird im KZ ermordet. Warum wollten Sie diese Geschichte aufschreiben? Es ist ja eine dokumentarische Erzählung, beruht auf wahren Begebenheiten.
Also als man mir diese Geschichte angeboten hat, mein Verlag hat sie mir angeboten, war ich sofort fasziniert, weil sie verkörpert die zwei Elemente in meinem Leben, die mich am meisten geprägt haben. Also einerseits das Jüdische und andererseits das Frausein. Und diese zwei Frauen, die sich lieben in der Nazizeit, das ist natürlich schon eine ganz spezielle Geschichte. Und Emmé und Jaguar hat mir wirklich geholfen, mich positiv zu meinem Jüdischsein zu bekennen. Also ich habe mich sehr mit der Jüdin Felice Schragenheim identifiziert. Und später, als das Buch dann erschienen ist, hatte ich viele Lesungen und Diskussionen. Und da habe ich einfach gelernt, in der Öffentlichkeit mich als Jüdin zu bekennen. Mhm. Denn früher habe ich das nie gemacht. Also es ist schwer, sich vorzustellen, welche Angst es bedeutet hat, in den 60er Jahren und noch in den 70er Jahren zu sagen, ich bin Jüdin. Ja? Das habe ich nicht über die Lippen gebracht.
Sie bekennen sich zum Judentum. Sind Sie auch bekennende Jüdin? Sie leben ja schon sehr lange in Deutschland. Wie nehmen Sie denn hierzulande das jüdische Leben wahr?
Also Ende der 80er Jahre hatte ich ein paar jüdische Freundinnen und bin mit denen auch in die Synagoge gegangen und habe also Pesach, also das jüdische Ostern, mit ihnen gefeiert. Aber nach einiger Zeit habe ich gemerkt, dass ich nicht anknüpfen kann an Traditionen, die ich nie erlebt habe als Kind. Und das habe ich dann auch aufgegeben. Und Religion und den Zugang zur Religion habe ich auch nie gefunden. Mittlerweile habe ich alle meine jüdischen Freundinnen verloren über unterschiedliche Einstellungen zum Staat Israel. Und im Moment finde ich die Debatte, die in Deutschland geführt wird, äußerst ärgerlich.
Man muss das vielleicht erklären, nicht? Also in Deutschland wurde und wird eben darüber gestritten, ob die Deutschen den Staat Israel und vor allem eben den Umgang mit den Palästinensern kritisieren dürfen. Sie sagen ganz klar ja und sympathisieren, wenn ich Sie recht verstehe, auch mit der BDS-Bewegung, die zum Boykott israelischer Waren aufgerufen hat?
Ja, also ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die sich vehement gegen den Zionismus gewandt hat, die immer gesagt hat, die Juden haben in Palästina nichts zu suchen, ja, also in ihrer harschen Art, ja. Und ich finde, dass sich Deutschland doch ziemlich gut mit dem Holocaust und mit Antisemitismus auseinandergesetzt hat, also im Vergleich zu Österreich. Aber was heute passiert ist, ist, dass jede Kritik an Israel als Antisemitismus disqualifiziert wird. Mit dem Effekt, dass auch viele Jüdinnen und vor allem auch Israelinnen plötzlich als Antisemiten und Antisemitinnen dastehen. Und das kann nicht sein. Also die deutsche Scham und die deutsche Schuld nimmt Formen an, die völlig verquert sind. Das Leben der Juden in Deutschland und anderswo hat nichts mit Israel zu tun. Israel ist ein Staat und man muss das Recht haben, das Verhalten dieses Staates gegenüber seinen Minderheiten zu kritisieren.
Sie hören SWR 2, die Zeitgenossen, heute zu Gast die österreichische Feministin und Publizistin Erika Fischer. Frau Fischer, Sie sind mit knapp 80 Jahren gefragte, ja, ich will fast schon sagen, Zeitzeugin für alles, was der Feministin bis heute auf den Weg gebracht hat. Sie sitzen auf Podien, halten Vorträge, schreiben Bücher. Zum Beispiel vor 3 Jahren Feminismus Revisited. Da tauschen Sie sich mit jungen Feministinnen aus, vergleichen deren Erfahrungen mit den eigenen. Was hat die Frauenbewegung der 70er Jahre noch mit dem Feminismus von heute zu tun?
Also der Feminismus hat sich sehr gewandelt und ich finde das gut, denn wir waren damals in den 70er Jahren, waren wir sehr eingeengt, eben auf den Blick auf die Männer, auf die Gewalt der Männer, auf das Patriarchat. Das musste damals so sein, weil wir ja erst überhaupt verstehen mussten, wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Heute ist der Blick der jungen Frauen ein viel weiterer und umfasst also das Klima, es umfasst Transgender, es umfasst Minderheiten, die diskriminiert und verfolgt werden. Und deswegen ist zum Beispiel der Satz, den wir damals verwendet haben, in Sisterhood, ja, diese globale Schwesternschaft der Frauen, das wird heute nicht mehr verwendet, weil die jungen Frauen sehr wohl wissen, dass unser gutes Leben hier im Westen, in Deutschland, auf dem Rücken von Frauen anderswo erfolgt.
Es ist wichtig, dass wir nicht mehr nur die Mann-Frau-Polarität im Blick haben, sondern einen weiteren Bogen spannen, lese ich in einem Interview mit Ihnen. Das heißt, der Feminismus darf sich nicht mehr nur an Männern abarbeiten, soll sich mit anderen Dingen beschäftigen?
Naja, er soll sich mit jeder Art von Ungerechtigkeit und mit dem kapitalistischen System, das diese Ungerechtigkeiten verkörpert, auseinandersetzen. Aber das ist eng verknüpft auch mit dem Patriarchat, ja. Also wir können das, was heute in der Welt passiert, an Ausbeutung und Gewalt, nicht trennen von der Herrschaft der Männer. Aber es ist mehr als das.
Können wir das ein bisschen konkreter fassen vielleicht? Also lernen Sie bei solchen Diskussionen noch Neues von den jungen Feministinnen heute? Gibt es da noch Themen, die Sie bis jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten, die neu für Sie sind auch?
Also ich hatte, glaube ich, alles schon auf dem Schirm, denn ich bin in einer linken Familie aufgewachsen und ich hatte schon als Kind und als Jugendliche ein Bewusstsein für Ungerechtigkeit gegenüber der Arbeiterklasse, gegenüber schwarzen Menschen, gegenüber behinderten Menschen. Also für mich ist das, was die jungen Frauen heute propagieren, nicht neu. Aber ich freue mich, dass sie es tun. Und es befriedigt mich, dass ich sozusagen in den 70er Jahren mitgeholfen habe, einen Grundstein zu legen für eine Debatte, die heute viel weiter führt, als wir das damals überhaupt geahnt haben.
Also in den 70er Jahren ist vermutlich nicht so viel über Transgender-Identitätsdebatten, etwa auch die Frage von operativen Geschlechtsumwandlungen gesprochen worden wie heute.
Nein, also Transgender ist, sagen wir, relativ neu für mich. Ja, damit musste ich mich erst auseinandersetzen, obwohl wir damals in Wien auch eine Transgender-Person hatten. Aber wir haben das nicht so politisch sehen können. Wir haben uns dann letztlich entschieden, dass dieser Mann, der eine Frau sein wollte oder war, dass diese Person bei uns mitmachen kann. Aber es war nicht so politisch und groß debattiert, wie das heute ist.
Also es ist nach wie vor wichtig, sagen Sie, dass der Feminismus sich mit genau diesen Themen auseinandersetzt, von denen Kritiker sagen, das sind Randthemen. Das sind Themen, die erhalten eigentlich nicht zu wenig, sondern eher sogar zu viel Aufmerksamkeit, was den Jugendlichen, die vor allem davon betroffen sind, nicht hilft, sie verunsichert. Können Sie das nachvollziehen?
Also es könnte sein, dass dadurch, dass das ja ein neues Thema ist, dass es vielleicht zu stark in den Vordergrund gerückt wird. Aber andererseits finde ich es ganz wichtig zu erkennen, dass wir Frauen sehr, sehr unterschiedlich sind und dass der weibliche Körper allein noch nicht eine Frau ausmacht. Ja. Simone de Beauvoir hat ja diesen berühmten Satz gesagt, wir werden nicht als Frauen geboren, wir werden zu Frauen gemacht. Ja. Und insofern ist diese Debatte schon ein wichtiger Teil der feministischen Debatte.
Was halten Sie eigentlich in dem Zusammenhang von Ihrer ja fast gleichaltrigen Mitstreiterin aus Deutschland? Alice Schwarzer wird ebenfalls 80 Jahre alt.
Ja, wir sind fast gleich alt. Ja.
Wie gut kennen Sie sich? Wie sehr schätzen Sie sich?
Wir kennen uns, aber ich glaube nicht, dass wir uns schätzen. Also ich habe das Gefühl, dass Alice Schwarzer einfach stehen geblieben ist beim Feminismus der 70er und 80er Jahre und dass sie nicht wirklich begreift, was die jungen Frauen heute umtreibt.
Es ist ja wirklich so, dass aus der Ikone des Feminismus in einigen Feministinnenkreisen gerade regelrecht eine Hassfigur gemacht wird, also Alice Schwarzer, weil sie unter anderem sagt, der Feminismus sei inzwischen in weiten Teilen von den, Zitat, sektiererischen Absurditäten einer Minderheit geprägt. Zum Beispiel eben bei den Fragen nach Geschlechteridentitäten. Was halten Sie davon?
Also ich kann verstehen, wie sie das sieht. Und ich kann auch verstehen, dass vielleicht diese Debatte heute zu sehr im Vordergrund ist. Aber es ist einfach eine Fortführung, ja. Also die Haltung von Alice Schwarzer zur Transgender-Debatte, die interessiert mich eigentlich weniger, als mich ihre Haltung zu den Muslimen und zum Kopftuch umtreibt. Und da bin ich ganz, ganz wütend auf sie, weil sie überhaupt nicht bereit ist zu verstehen, warum manche Frauen Kopftücher tragen wollen oder warum manche Frauen gezwungen werden, Kopftücher zu tragen. Sie hat keine, ich möchte sagen, Demut. Sie ist nicht bereit, andere Welten zu verstehen, sondern will ihre Meinung von Feminismus und von westlichem Leben auferlegen anderen Menschen, die vielleicht anders gepolt sind.
Frau Fischer, wir könnten jetzt noch viele weitere Themen zum Stichwort Feminismus durchdeklinieren. Wir haben leider nicht die Zeit dazu. Deswegen schlage ich vor, wir machen ein kleines Experiment, ein kleines Spiel. Ich sage Ihnen vielleicht ein paar Stichworte nur und Sie, was Ihnen dazu einfällt, einfach nur zwei, drei Sätze zu jedem Stichwort. Einverstanden?
Ja.
Gut, Frauenquote.
Die Frauenquote ist eine gute Sache. Sie wird das Patriarchat nicht umstürzen und sie wird die Welt nicht verändern, aber sie ist eine Frage von Gerechtigkeit.
Feministische Außenpolitik?
Feministische Außenpolitik ist absolut wichtig, denn Kriege werden von Männern gemacht und der Frieden wird von Männern geschlossen. Und die Beteiligung von Frauen an Friedensgesprächen und die Sicht auf das Leben von Frauen, das sich teilweise wirklich anders abspielt als das von Männern, ist ganz, ganz zentral für die Zukunft unserer Welt.
Me Too.
Me Too ist eine wunderbare Sache. Gewalt gegen Frauen hat es immer gegeben und gibt es jetzt sogar verstärkt. Aber dass die Frauen angefangen haben, wenn auch das in erster Linie privilegierte Frauen sind, das muss man dazu sagen, aber doch angefangen haben, an die Öffentlichkeit zu gehen und die Täter beim Namen zu nennen, das finde ich ganz, ganz wichtig.
Letztes Stichwort, Social Media für den modernen Feminismus, Segen oder Fluch, wenn Sie die Diskussionen mitverfolgen, den Hass teilweise, die Beschimpfungen, irritiert Sie das? Oder erinnert Sie das nur an früher und Sie müssen lächeln?
Naja, das irritiert mich schon. Dieser Hass, der über die Social Media ausgebreitet wird, ist eine schreckliche Sache. Aber andererseits sind die Social Media eine wunderbare Möglichkeit, Menschen zu organisieren. Wenn ich da zurückdenke, wie wir damals uns organisiert haben, es ist jämmerlich im Vergleich dazu. Mhm. Aber trotzdem haben wir doch relativ viel erreicht, trotz alledem.
Begegnen sich Frauen und Männer heute eigentlich auf Augenhöhe?
Ja, ja. Also es hat sich sehr viel verändert. Also ich kann jetzt nur über unsere Gesellschaft sprechen. Aber da hat sich ungeheuer viel verändert, auch in Bezug auf das Engagement von Männern für ihre Kinder. Also früher hat man nie Männer mit Kinderwagen oder Männer mit Babys im Tragetuch gesehen. Und das ist heute ganz normal. Also ich würde gern jung sein und mich heute mit Männern austauschen. Das wäre, ich hätte sicher andere Beziehungen, als ich früher gehabt habe.
Unterm Doppelstrich, Frau Fischer, sozusagen, was überwiegt bei Ihnen heute, das Bild von der Erfolgsgeschichte, die der Feminismus geschrieben hat, oder vielleicht auch der Frust, dass wir heute noch nicht weiter sind? Wo hat der Feminismus versagt? Wenn man nur mal zum Beispiel auf die Modebranche schaut, da laufen ja nach wie vor die Magermodels über den Laufsteg, da haben andere Körper keine Chance. Wo mangelt es sonst noch?
Es mangelt an allem. Also was der Feminismus, ich glaube, dass der Feminismus vor allem kulturell sehr viel vorangebracht hat. Und das ist auch schon viel. Also in den Beziehungen zwischen Männern und Frauen, in den Beziehungen zwischen Frauen untereinander und Beziehungen zu den Kindern. Wo der Feminismus eigentlich nicht sehr weit gekommen ist, ist die Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich auszumerzen. Also Frauen können heute in unserer Gesellschaft sehr viel erreichen, aber das ist immer eine privilegierte Schicht. Es betrifft nicht die wirklich Armen in unserer Gesellschaft und auch in der Welt generell.
Ein letztes Stichwort und wir sind auch fast am Ende dieser Sendung schon. Das Alter, das Altwerden. Sie haben vor einigen Jahren ein Buch über das Älterwerden geschrieben. Was lernen Sie persönlich im Alter?
Also alt werden ist nicht schön. Das muss man einfach sagen. Es gibt gewisse Vorteile, wie eine gewisse Gelassenheit und auch das Wissen, was ich kann. Ich weiß, was ich kann. Also ich bin nicht mehr so ängstlich. Aber natürlich, der Tod rückt näher und die Zeit, die vor mir liegt, ist noch sehr kurz. Also ich empfinde eine gewisse Atemlosigkeit, weil ich noch so viel machen möchte. So viele Bücher schreiben, so viele Reisen machen, das ist nicht schön. Also die Unendlichkeit des Lebens vor sich zu haben, ist schon eine schöne Sache. Andererseits war ich als junge Frau wirklich sehr unglücklich und sehr unsicher. Und das ist von mir abgefallen, ja. Und das ist angenehm.
Stichwort Gelassenheit. Sie haben kürzlich gesagt, man kann sich nicht sein Leben lang empören. Höre ich da bei der Feministin der ersten Stunde so etwas wie eine Altersmilde heraus?
Ich bin eine Person, die gerne immer wieder was Neues beginnt. Und wir haben vorher über alle Schwarzer gesprochen, die empört sich ihr ganzes Leben über dieselben Sachen. Und das kann ich nicht machen hier. Ich sehe zwar, dass die Gewalt immer noch da ist, aber ich kann mich weniger empören, als ich mich vor 20, 30 Jahren empört habe. Aber ich empöre mich in der Zwischenzeit über andere Sachen, über die Debatte um Israel und Antisemitismus. Das ist etwas, was mich im Moment mehr umtreibt. Aber natürlich auch das Erschrecken über den Krieg in der Ukraine, das Erschrecken über die Gewalt gegen die Frauen im Iran. Es kommen ja leider immer wieder neue Aspekte hinein in unser Leben, die neue Empörung auslösen.